Sie hören einen Podcast von DRS 1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Recycling, das ist das Thema für den Konsumfahnder vom nächsten Freitag im Espresso. Dort geht es um Batterienrecycling. Im Espresso von heute geht es um Recycling von Textilien. Auch das wird immer mehr ein Thema. Mehr darüber ein bisschen später in der Sendung. Mit elektrischem Strom Wohnungen und Häuser heizen. Das propagiert kaum mehr jemand. Elektroheizungen sind teuer und ineffizient. Ineffizient ist heute der Tenor. Vor ein paar Jahrzehnten ist das noch anders gewesen. Da sind Elektroheizungen empfohlen worden. Und darum wird heute in schätzungsweise einer 250.000 Schweizer Wohnungen noch immer elektrisch geheizt. Jetzt aber steigen die Strompreise deutlich und manche Hausbesitzer überlegen sich darum, auf ein anderes Heizsystem umzusteigen. Ist das machbar? Ist das zu zahlen? Der Alex Reichmuth.
Auf einen anderen Energieträger umrüsten, wenn man noch immer mit elektrischem Strom heizt. Das muss man sich ernsthaft überlegen, meint Jürg Nipko, Energiefachmann bei der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz SAFE. Elektroheizungen fressen nämlich einen Haufen Strom und sind teurer als andere Heizsysteme.
Also Strom war immer deutlich teurer gewesen als alle anderen Energieträger. Also die Leute, die elektrisch heizen, die merken das an ihrer Kostenrechnung. Das ist nur gerade der Herbst bei den hohen Ölpreisen ein bisschen umgekehrt gewesen.
Mit Stromheizen sei auch technisch gesehen alles andere als effizient, meinte Jürg Nipko. Bevor man als Hausbesitzer so eine Elektroheizung ersetze, muss man aber schauen, ob die Wärmedämmung vom Haus noch genüge.
Das heisst, die erste Massnahme wäre, anschauen von einer Beratungsperson das Haus, wie steht es mit der Isolierung. Weil, wenn Sie zuerst die Heizung ersetzen und später isolieren, dann haben Sie dann nachher eine zu grosse Heizung oder Sie haben eben zu viel gezahlt für das neue System.
Wie aufwendig es ist, eine Elektroheizung zu ersetzen, hänge vom Heizsystem ab, wo man im Haus heige. Es gäbe im Wesentlichen zwei Arten von Elektroheizungen, sagt Jürg Nipko. Die mit Zentralheizung und die ohne. Ist eine Zentralheizung vorhanden, wird an einem Ort im Haus mit einem Elektroboiler Wasser erhitzt und das dann über Röhren in alle Radiatoren vom Gebäude geleitet. In so einem Fall muss man nur den Elektroboiler durch einen anderen Boiler ersetzen.
Man könnte eine Holzheizung rein tun, man könnte eine Ölheizung rein tun, was eher nicht so sinnvoll ist auf die Zukunft gesehen. Man kann eine Wärmepumpe rein tun.
Eine Wärmepumpe sei in so einem Fall sicher eine gute Lösung, sagt Jürg Nipko von SAFE. Eine Wärmepumpe nutzt die Wärme ausserhalb vom Gebäude, etwa in der Aussenluft oder im Grundwasser und heizt damit den Innenraum. Schwieriger wird's, wenn es in den Räumen elektrische Einzelheizungen hat. Dann gibt's eben kein Röhrensystem, wo Wasser in die Radiatoren fliessen kann. Entweder baue ich mir so ein Röhrensystem, also eine Zentralheizung, nachträglich noch ein, sagt Jürg Nipko von SAFE. Oder man würde das Haus so gut isolieren, als ein Heizkörper in einem Raum Länge, um die ganze Wohnung zu heizen. Klar ist auf jeden Fall, wer seine Elektroheizung ersetzen will, muss Geld in die Hand nehmen. 30.000 Franken, 50.000 Franken oder noch mehr, so viel muss man schnell einmal rechnen für den Umbau von einem Einfamilienhaus, meint Jürg Nipko. So eine Umrüstung lohne sich aber finanziell, weil man nachher jahrzehntelang Energie sparen kann. Zumindest, wenn man über 30, 40 oder 50 Jahre rechnet.
Insgesamt kann man sagen, doch, das lohnt sich, auf lange Sicht lohnt sich das und man muss eigentlich heute die lange Sicht haben, weil die Massnahmen auch so lange leben.
Trotz solcher langfristigen Überlegungen, das Geld für so einen Umbau muss man zuerst einmal haben. Das ist häufig ein Problem, ist auch Jürg Nipko klar.
Das ist das Haupthindernis. Es gibt auch schon etwas Umfragen, die wir gehört haben, wo die Leute sagen, ja, 30.000 Franken, 50.000 Franken, das vermögen wir schlicht nicht. Wir können das nicht finanzieren. Und bis jetzt ist noch nie in dieser Lage ernsthaft weitergeholfen worden. Klar gibt es Öko-Hypotheken, aber die Last ist immer noch gross. Also da müssen wir studieren.
Die Schweizerische Agentur für Energieeffizienz will jetzt zuerst einmal wissen, wie gross der Leidensdruck bei den Nutzern von Elektroheizungen ist. In einer Online-Umfrage will sie von denen erfahren, unter welchen Bedingungen sie ihre Elektroheizung würden auswechseln. Als Elektroheizungen nicht mehr sinnvoll sind, dieser Meinung ist man auch bei den Stromlieferanten. Die Zeiten, wo die Elektrizitätswerke so Heizungen noch propagiert und gefördert haben, sind heute vorbei, sagt der Kurt Wiederkehr vom Verband der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen VSE.
Strom direkt zu brauchen, zum Wärme machen im Niedertemperaturbereich, so wie wir es eben brauchen, in einem Gebäude, ist langfristig sicher nicht sinnvoll.
Da gäbe es Besseres, vor allem die Wärmepumpe.
Die Wärmepumpe ist heute ein ausgesprochen Ausgreifsystem und ist sinnvoll, gerade bei Neubauten. Baut heute kaum irgendjemand eine Elektroheizung ein. Es wird von der Werk her in keiner Art und Weise gefördert, sondern ganz klar, heute ist Wärmepumpe das Richtige.
Bei Neubauten soll man darum keine Elektroheizungen einbauen, heisst es bei den Elektrizitätswerken. Ob es aber sinnvoll ist, bei bestehenden Gebäuden eine Elektroheizung zu ersetzen, da ist der Kurt Wiederkehr skeptisch. Eine teure Sache sei das. Trotzdem will man beim Verband der Elektrizitätswerke wissen, was möglich sei, sagt der Kurt Wiederkehr.
Wir haben Kontakt geknüpft mit verschiedenen Stellen und werden einen Versuch starten, aus der Elektrizitätswirtschaft aus, das einmal à fond zu studieren.
Aber eigentlich weiss man bei den Stromproduzenten schon jetzt, dass es sich finanziell nicht lohnt, eine Elektroheizung zu ersetzen. Der Kurt Wiederkehr.
Rein vom Preis her ist eine Umrüstung nicht möglich. In der überwiegenden Anzahl der Fälle, wenn man ein existierendes Gebäude hat mit einem existierenden System.
Bei den Elektrizitätswerken ist man also der Meinung, dass sich der Ersatz von Elektroheizungen finanziell nicht lohnt. Ist das wirklich so? Espresso hat einen Hausbesitzer getroffen, der andere Erfahrungen gemacht hat. Der Alex Reichmuth ist auf Erstfeld im Kanton Uri zum Carlo Bay.
Der Carlo Bay ist von Beruf Liegenschaftenschätzer. Er versteht also einiges vom Rechnen, wenn es um Gebäude geht. Er und seine Familie wohnen seit 30 Jahren in einem Einfamilienhaus, ein Haus, das sie selber gebaut haben. Er hat sich damals für eine Elektroheizung in diesem Haus entschieden, sagt der Carlo Bay, weil ihm das kommunale Elektrizitätswerk dazu geraten hat.
Und da habe ich gedacht, ja, mal, da kann man etwas einsparen, ohne Chemie, ohne Heizraum, ohne Tankraum. Und das hat eigentlich der Ausschlag gegeben, dass ich dann Elektrospeicherheizung da habe.
In jedem Raum ist dann so ein Einzelspeicher eingebaut worden. Heizkörper, die sich vorwiegend mit dem billigeren Nachtstrom aufgeladen haben. Allerdings sei das Heizsystem sehr träge gewesen, sagt der Carlo Bay. Bei raschen Temperaturschwankungen, etwa bei einem Föhneinbruch im Kanton Uri, haben er und seine Familie darum schnell zu heiß oder zu kalt gehabt.
Und das hat so viel gegeben, dass man am Morgen die Fenster aufmachen musste, dass es so warm geworden ist im Haus innen. Und am Abend, wenn wir gehöckelt sind da vor dem Fernseher oder so, da hat die Wärme gefehlt. Da hat man dann müssen einschalten, die Direktheizung. Da hat es also vom teureren Tagstrom nehmen müssen, zum Nachheizen, oder?
Mit den Jahren sei die Elektroheizung dazu immer weniger effizient geworden. Und um Carlo Bay seine Stromrechnung ist gestiegen und gestiegen. Nach über 20 Jahren ist darum klar gewesen, in das Haus muss eine neue Heizung rein. Als das teuer wird, ist ihm Carlo Bay klar gewesen. Er hat sich trotzdem für eine Wärmepumpe entschieden, die aus 9 Meter Tiefe Grundwasser aufpumpt und mit dem das Haus heizen kann. Nötig geworden ist für das nicht nur eine Bohrung nach Grundwasser, sondern auch ein neues Heizsystem. Eine Zentralheizung, die von der Wärmepumpe aus heisses Wasser in alle Radiatoren verteilt, hat eben gefehlt.
Darum hat man jetzt müssen, wenn man jetzt Wärmepumpe einbaut, die ganze Heizverteilung machen, mit dem Rohrsystem in den Kellerräumen um die Decke herumgefahren. Und überall dort, wo der Radiator ist, über oben im Zimmer, müssen durch die Decken durchbohren, durch die Wände bohren, einfach die ganze Heizverteilung frisch machen.
Ein paar Wochen lang sei das Haus eine Baustelle gewesen. Kostenpunkt von dieser ganzen Umrüstung fast 50'000 Franken. Er habe das Geld gehabt, weil er jahrelang gespart hatte, sagt der Carlo Bay. Von der Gemeinde hat er dazu 4'000 Franken Unterstützung bekommen. Trotz dieser Kosten, der Umbau habe sich gelohnt, sagt der Carlo Bay heute. Denn seit die neue Wärmepumpe eingebaut worden ist, vor 7 Jahren, spart er massiv beim Strom.
Ich habe vorher eben mit dem Elektrospeicher gut 5'000 Franken Strom gebraucht für das ganze Haus und jetzt noch 3'000 Franken, also gut 2'000 Franken spare ich jetzt.
2'000 Franken pro Jahr. Das heisst, in den letzten 7 Jahren hat der Carlo Bay insgesamt schon 14'000 Franken eingespart. Es bleiben noch ungefähr 30'000 Franken, die müssen amortisiert werden. Bei den heutigen Strompreisen ist das in 15 Jahren soweit. Wird aber der Strom weiterhin teurer, ist der Umbau sogar schon vorher amortisiert. Und das Problem von früher, als es immer zu kalt oder zu warm war im Haus, gibt es mit der Wärmepumpe auch nicht mehr. Der Carlo Bay kann es darum nicht verstehen, als man beim Verband der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen sagt, es lohne sich finanziell nur in Ausnahmefällen, eine Elektroheizung zu ersetzen. Anderen Hausbesitzer, die noch immer eine Elektroheizung haben und damit unzufrieden sind, empfiehlt er, sich umzuschauen.
Irgendeine Alternative mit einer Wärmepumpe, sei es dann Luft oder sei es Grundwasser oder Erdregister oder Erdsonde, irgend so etwas würde sich hundertprozentig bestimmt lohnen.
Das Beispiel vom Galobay zeigt, dass es finanziell durchaus aufgehen kann, eine Elektroheizung zu ersetzen. Möglich ist der Umbau allerdings nur, weil der Galobay die nötigen Investitionen hätte finanzieren können.
Der Beitrag von Alex Reichmuth. Wenn Sie selber Nutzer von einer Elektroheizung sind und an der Online-Umfrage von der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz teilnehmen wollen, Sie finden den Link dazu auf drs1.ch unter Espresso.
Espresso.
Möglichst wenig Abfall produzieren. Das ist die Philosophie von heute. Wir sammeln Altglas, Papier und Karton zur Wiederverwertung. Wir tun den Kaffeesatz, die Röstabfälle aus der Küche und auch die Käserinde auf den Komposthaufen. Und dort gibt es Humus draus. Der Gedanke vom Recyceln gibt es auch bei den Kleidern. Die deutsche Firma Trigema zum Beispiel produziert T-Shirts, die man auch auf den Komposthaufen tun kann. Wie sieht es aus in der Schweiz? Anita Richner hat nachgefragt.
Etwas können wir gerade am Anfang klarstellen. In der Schweiz gibt es keine Firma, die mit kompostierbaren Leibli Werbung macht. Grundsätzlich mache ich das Sinn, dass man das Produkt recycelt, wenn man es nicht mehr braucht, sagt der Textilingenieur Peter Weber. Bei den kompostierbaren Textilien müsse man sich aber fragen, ob das wirklich Sinn mache.
Ob das T-Shirt am Ende kompostiert werden kann, hängt von einigen Faktoren ab. So dürfen zum Beispiel kein Druck oder Applikationen verwendet werden. Somit beschränkt sich das Kompostieren auf einfachste Textilien. Das heisst, bereits wenn man eine Jeans hat mit Metallknöpfen oder Reissverschlüssen, müssen wir das vorher entfernen.
Wenn man bei Kleidern besonderen Wert auf Nachhaltigkeit lege, müssen wir vom Anfang her denken und nicht vom Schluss her bei der Entsorgung. Der Peter Weber ist Chef von Bluesign Technologies St. Gallen. Die Firma unterstützt Textilproduzenten, wenn sie besonderen Wert auf Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit legen wollen. Und zwar vom Rohmaterial bis zum Fertigprodukt. Es sind vor allem Outdoor-Bekleidungsfirmen, die grossen Wert auf Nachhaltigkeit legen, sagt der Peter Weber.
Die Kundschaft in der Outdoor-Industrie ist sehr naturverbunden und darum auch offen für nachhaltige und umweltfreundliche Produkte.
Das bestätigt auch Jörn Zeller von der Sportbekleidungsfirma Patagonia.
In der Outdoor-Branche ist es fast logisch, dass man versucht, die Umwelt zu schützen, weil man eben mit der Bekleidung, die wir herstellen, eben nach draußen geht und auch unsere Branche direkt von einer intakten Umwelt abhängig ist.
Die Firma Patagonia aus Kalifornien ist die erste, die ganz neue Ideen zum Thema Nachhaltigkeit lanciert hat. 1993 hat die Firma angefangen, aus leeren PET-Flaschen Fleece-Pullover zu machen. Nachdem sind neue Projekte dazugekommen, wo der Recycling-Gedanke konsequent durchgedacht wird. Und das funktioniert so. In den Patagonia-Läden kann der Kunde zum Beispiel seine alte Fleecejacke zurückbringen. Dort landet sie in einer Kiste. All die abgetragenen Kleider werden auf Japan verschifft und dort werden neue daraus gemacht, sagt Jörn Zeller.
Wir haben angefangen mit Polyester-Funktionsunterwäsche, die heißt Capylene bei Patagonia. Mittlerweile, jetzt 2 Jahre läuft das Programm schon, haben wir das ausweiten können auf alle Fleece-Gegenstände, die hergestellt sind aus Polartex-Fleece, sowie einige Jacken, die dann markiert sind mit einem Logo, mit einem Recycling-Logo, dann weiß der Konsument, dass das recycelbar ist. Patagonias T-Shirt aus biologischer Baumwolle und auch alle Merino-Wollprodukte sind recycelbar.
Und wie kommt das Recycling von Fleecejacken und Funktionsunterwäsche bei den Kunden an? Das hänge ganz vom Land ab, sagt Jörn Zeller.
In Ländern, in denen Recycling grundsätzlich schon eine breite Akzeptanz hat, das heißt in den nordeuropäischen Ländern, funktioniert das ganz gut. In Frankreich, Italien zum Beispiel funktioniert es etwas weniger gut. Da ist das Recycling halt noch nicht ganz so bekannt und das Recycling von Bekleidung erst recht noch nicht. In den USA ist die Akzeptanz natürlich noch größer, weil dort die Marke auch noch bekannter ist als hier in Europa.
Aber spart man mit dem Recyceln wirklich auch Energie? Patagonia hätte dazu eine Studie gemacht, sagt Jörn Zeller.
Diese Studie hat ergeben, dass trotz aller Transportwege inklusive zwischen 70% und 80% weniger CO2 ausgestoßen wird und genau die gleiche Menge weniger Energie verwendet wird, wenn man Polyester recycelt.
Eine andere Gruppe von nachhaltig produzierten Kleidern sind T-Shirts aus Bio-Baumwolle. Am bekanntesten sind Naturalein-Libli von Coop. Coop ist mit der ganzen Naturalein-Kollektion weltweit der grösste Anbieter von Bio-Baumwolle aus fairem Handel. Produziert werden die Kleider von der Firma Remey zu Rotkreuz. Der Geschäftsführer Patrick Hohmann ist überzeugt, dass der Trend zu nachhaltig produzierten Kleidern zunimmt.
jetzt sind ja noch andere Themen dazu gekommen. Neben der Ökologie, die vielleicht schon vor 15, 20 Jahren angefangen hat, sind die sozialen Fragen immer stärker geworden. Und jetzt sind auch noch die Umwelt, also CO2, Welterwärmung dazu gekommen. Und gerade so kontrollierte Ketten ermöglichen, dass man das kann wirklich durchgehend kontrollieren. Und das interessiert den Konsument. Er will bewusster einkaufen.
Der Konsument will zwar ein modisches Produkt, er will aber auch wissen, wie das hergestellt worden ist. Wenn dabei die Umwelt so wenig wie möglich geschädigt wird, umso besser. In diesem Zusammenhang sei natürlich der Herstellungsprozess ganz wichtig, sagt der Textilingenieur Peter Weber.
Es geht um Einsatz von Chemikalien, von Farbstoffen, von Hilfsmitteln für Funktionsgebung. Und diese Prozesse sind sehr energie- und ressourcenintensiv. Und genau diese Prozesse müssen optimiert sein und möglichst der best verfügbaren Technik entsprechen.
Es sei aber nicht so, dass Naturfasern, wie z.B. Biobaumwolle, automatisch nachhaltiger sind als andere Gewebe.
Wenn man eine Lebenszyklusanalyse macht, z.B. von Tencel oder Polyester, so sind die Textilien weit nachhaltiger als Baumwolle z.B., auch Ökobaumwolle. Ein Beispiel ist der Wasserverbrauch. Für das Wachstum von 1 Kilogramm Baumwolle benötigt man etwa 4'000 bis 30'000 Liter Wasser, je nach Klimazone und Bewässerungsmethode.
Egal, ob aus alten Fleece-Pullover neu gemacht werden oder aus Biobaumwolle-T-Shirts, Transparenz ist das, was immer wichtiger wird. Der Patrick Hohmann von der Garnhandelsgesellschaft Remey.
Man ist irgendwie müde von diesen Chemikalien und von diesen Farbstoffen, die da Allergien geschaffen haben und so weiter. Und man will zurückkommen, man will eine Sicherheit haben von dem, was man rüberkommt. Und man merkt, das geht nicht mehr einfach weiter, so wie es war. Man fragt nach, wie ist es im Anbau gewesen? Man fragt, ist es umweltverträglich?
Und was für den Konsument auch ganz wichtig ist, ein nachhaltig produziertes Kleidungsstück muss nicht teurer sein als ein herkömmliches. Bei Patagonia zum Beispiel kostet die recycelbare Sportbekleidung nicht mehr als die andere. Das bestätigt auch der Peter Weber von der Firma Bluesign.
Wenn die Kleidungsstücke intelligent hergestellt werden, das heisst mit möglichst wenig Ressourcenverbrauch und mit modernen Prozessen, dann sind die Produkte nicht teurer, sondern sie können sogar, wenn das perfekt gemacht wird, günstiger sein.
Und das wäre der Beweis, dass sich Ökologie und Ökonomie nicht ausschliessen müssen. Nachhaltig produzierte Textilien, Recycling von Textilien, Danita Richner hat berichtet.
Espresso. Sie hörten einen Podcast von DRS1.